Gut gekümmert, Ihr KKH-Podcast rund ums Thema Pflege.
Hallo, schön, dass Sie dabei sind hier zum ersten Podcast im neuen Jahr, dem Podcast der KKH und FAM Plus. Ja, irgendwann im Laufe des eigenen Lebens ändern sich die Rollen. Die Eltern, die immer ganz stark waren, die werden auf einmal zu Personen, die vielleicht ein bisschen Unterstützung benötigen oder auch Pflege. Und da sind ja meistens wir, die Kinder, also die Töchter und die Söhne, doch am nächsten dran. Und gibt's Geschwister, da hat der eine oder andere von Ihnen bestimmt schon mal den Satz gehört, ja, es sind aber auch deine Eltern. Ja, und genau da fangen dann die Konflikte an. Heute geht es um Geschwister, um Konflikte beim Pflegen der Eltern. Und ich freue mich sehr über meine Gesprächspartner. Das ist zum einen Thorsten Lücke vom Pflegekompetenzzentrum der KKH. Hallo, Herr Lücke.
Hallo zusammen.
Und das ist Petra Wischaller, Angehörigencoach und Autorin. Hallo Petra.
Hallo, schönen guten Tag.
Ja, wie schön, dass ihr dabei seid. Mein ganz persönliches Empfinden ist es geht heute nicht darum, Ihnen Handwerkszeug für die Pflege Ihrer Eltern an die Hand zu geben, sondern eigentlich geht es darum, Ihnen Mut zu machen, Dinge mit Ihrer Familie zu besprechen, unangenehme Dinge anzusprechen und bei allen Aufgaben, die Sie übernehmen, sich nicht selber zu verlieren. Und in welcher Form darf ich mich als Tochter oder als Sohn überhaupt abgrenzen und wie schafft man das? Und dabei geht es nicht ausschließlich um Pflege an sich, sondern eben auch ums Kümmern der Kinder um die Eltern. Petra, du hast ein Buch geschrieben mit dem Titel Überlebenstipps für Elternkümmerer. Und sag mal, wie viel Augenzwinkern steht in diesem Wort Überlebenstipps? Oder ist da doch eine ganz große Portion Ernst dabei?
Beides. Genau beides ist drin. Also es ist natürlich, es geht sehr an die Substanz. Also man kann sich sehr drin verlieren, in dem sich kümmern um die Eltern. Und gleichzeitig hilft dieses Augenzwinkern, dieses mal etwas heraustreten und zur Seite treten und sich die Situation betrachten, auf alle Fälle dabei, eine gute Lösung auch für sich selbst zu finden.
Also du würdest sagen, das Buch ist auch tatsächlich ein bisschen lustig, beziehungsweise auch beratend aus deiner eigenen Situation heraus. Da kommen wir dann vielleicht später auch nochmal drauf. Auf jeden Fall ein guter Tippgeber, den man an die Hand nehmen kann. Herr Lücke, um Sie mal an die Hand zu nehmen, die Pflegeberatung der KKH ist für Menschen da, die pflegen. Was haben Sie für Erfahrungen? Gibt es mehr Frauen, also mehr Töchter, die ihre Eltern pflegen oder mehr Söhne?
Also es ist definitiv aus meiner Erfahrung so, dass viel, viel mehr Frauen in die Pflege eingebunden sind. Dass beispielsweise in typischen Familienkonstellationen die Frau die Eltern pflegt und der Mann einfach Vollzeit weiter arbeiten geht, weil man ja auch nicht vergessen darf, man muss das eigene Leben noch organisieren, man muss das eigene Leben vor allem auch finanzieren. Gerade mit Blick auf die aktuelle Zeit ist das schon definitiv so.
Schade, dass wir kein Video dabei haben. Petra, du nimmst schon Anlauf und holst schon Luft.
Also ich meine, diese klassische Verteilung, der Mann geht arbeiten, die Frau kümmert sich um Haus und Familie. Genau das ist ja der Punkt, der über allem schwebt und so unhinterfragt übernommen wird. Es sind ja nicht nur die Töchter, es sind auch die Schwiegertöchter. Ja? Und es gibt sehr viele Frauen, die arbeitend und sich um ihre Eltern oder Schwiegereltern kümmern und für den finanziellen Unterhalt sorgen. Also es ist wirklich so, diese klassische Verteilung, die Frauen automatisch, dass sie automatisch sich kümmern und der Sohn außen vor ist, da ist es an der Zeit, da mal etwas dran zu rütteln.
Ist das auch, sie kümmern sich automatisch, sagst du, aber kümmern sie sich vielleicht auch in Anführungszeichen automatisch, weil es einfach von Töchtern, Schwiegertöchtern erwartet wird?
Ja, das ist ja der Teil dieses automatisch. Ne? Also wenn heute eine Frau ein Kind bekommt und sagt, okay, dann sagt niemand, du musst jetzt erstmal die nächsten 20 Jahre zu Hause bleiben. Und wenn aber die Eltern älter werden, pflegebedürftiger oder sich, ne, man muss sich kümmern, dann wird gar nicht mehr überlegt, was gibt es für Alternativen, sondern die Frauen rutschen da so rein, weil sie es selbst von sich erwarten. Ich muss eine gute Tochter sein und die Eltern erwarten es und die Gesellschaft. Und die Ehemänner auch.
Ach, ja, ja, aber sag mal, gibt es da nicht eigentlich... du lachst noch, du hast noch was im Hinterkopf.
Ja, also die erwarten das nicht explizit. So, die sagen nicht, du bleibst jetzt und du kümmerst dich, sondern die nehmen das billigend in Kauf, weil die Rolle der Söhne auch schon durch die Eltern bestimmt und die Generation sehr, sehr stark schon so in uns allen verankert ist und man bewusst dagegen angehen muss.
Jetzt ist es ja, ich kann da wirklich gerade aus eigener Erfahrung sprechen, selten wie bei Rosemunde Pilcher. Ein Elternteil wird krank, die Familie setzt sich zusammen, man legt die Aufgaben fest, es wird eine tolle gemeinsame Zeit verbracht, eine tolle Reise nochmal gemacht, bis dann letztendlich vielleicht auch das Elternteil stirbt. Ein Rädchen greift ins andere. Meine Erfahrung ist nicht nur durch meine persönliche, sondern auch im Umfeld, das entspricht selten der Realität. Ne?
Ja, also das ist so die, ja, genau, die Pilcher-Version. Eine Realität sind es einfach sehr viele Faktoren, die zusammenkommen. Die Geschwister wohnen ja meistens auch nicht alle vor Ort oder ne, also unterschiedlich weit entfernt. Dann gibt es so Dinge wie, okay, du wohnst jetzt bei Mama im Haus, dafür kümmerst du dich aber. Und dann ist die Frage, wie viel, ne, und bis hin dann zum Streit um, wer bekommt mehr Zuwendung. Ja, vielleicht die Unverheiratete, dann gibt es diese Hierarchie innerhalb, die unverheiratete oder die partnerfreie, kinderfreie Tochter, die hat ja Zeit, ne? Die hat ja nichts zu tun. Und die anderen haben die Kinder und dann auch noch der Sohn, na, der hat die Arbeit. Ne? Aus Sicht der Eltern ist das immer so, so ein Hauptpunkt, dass eine Person sich auf einmal fast ja automatisch in der Rolle wiederfindet.
Also ich glaube auch.
Entschuldigung, das ist genau der Punkt, den ich auch angesprochen hätte. Das ist bei uns erfahrungsgemäß auch der größte Punkt, der zu Konflikten führt, wenn halt ein Teil der Familie noch vor Ort ist, bei den Eltern vielleicht im nächsten Dorf wohnt und der andere aus beruflichen Gründen wegen der Liebe einfach weit weggezogen ist. Und daher nicht so direkt auch in die Pflege eingebunden werden kann, lass mal einfach mal so stehen, dass genau das zu Konflikten führt, dass gesagt wird, ja, du wohnst ja da, du kannst das ja übernehmen, ich bin ja so weit weg, ich bin ja höchstens am Wochenende mal da. Mhm. Und das führt dann ganz, ganz schnell zu solchen Familienkonflikten.
Ja, absolut, weil am nächsten dran wohnen ist total relativ. Ne? Der eine wohnt im einen Ort und der andere 50 Kilometer entfernt. Aber wenn der, ne, wenn der eine in Hamburg ist und der andere in Neuseeland, ist der in Hamburg der
Nächste. Ja. Also, genau. Ne? Das macht es halt nicht besser dann.
Genau. Jetzt sind wir schon genau mittendrin in der Thematik. Also da gibt es ein Elternteil, was irgendwie bekümmert bzw. gepflegt werden muss. Aber allem voran steht ja erstmal die Erkenntnis auch dieses Elternteils, ich benötige Hilfe. Und Petra, ich habe einen Satz gelesen, man soll helfen, wenn man gebeten wird. Und ich muss dir echt sagen, ich finde das als Selbsttochter total schwierig, wenn man sieht, da besteht Bedarf, aber er, sie lässt sich nicht helfen.
Ja, total. Also es ist echt schon so, man möchte sie manchmal rütteln und schütteln und sagen, hallo, dein Garten und dein Haushalt, du schaffst das nicht mehr. Aber wenn die Mutter sagt, nö, ist mir egal, ja, da kommt niemand Fremdes ins Haus, ich krieg das schon alleine hin und der Garten kann verwildern, dann ist es der Punkt von uns, diese Selbstbestimmung der Eltern zu respektieren, ganz groß, und immer wieder trotzdem zu sagen, okay, aufzupassen, wann wird es wirklich Gefahr für Leib und Leben, so ungefähr, ja. Und auch gleichzeitig versuchen, Hilfe anzubieten auf Augenhöhe, ja. Nicht zu sagen, hey, wie sieht's denn hier aus? Ich habe jetzt mal jemand organisiert, der räumt jetzt hier bei dir auf und kommt jetzt, sondern mal fragen, boah, das Ganze, wie du deinen Haushalt hier machst, finde ich toll. Ich wüsste gar nicht, wie ich das schaffen soll, ja. Und zum Beispiel, ich gehe jetzt mal demnächst wieder, mach Großeinkäufe, kann ich dir was mitbringen? Ja? Oder die Gartenarbeit, ich muss sowieso wieder demnächst zum Bauhof, kann ich dir das Grünzeug mitnehmen? Oder so, kann ich da, also Angebote auf Augenhöhe und ganz kleine Schritte.
Genau, das ist der Punkt, dass man halt nicht seine Eltern, sag ich mal, überfährt und sagt, wie sie auch schon gesagt haben, ich organisiere jetzt einen Pflegedienst, ich organisiere eine Haushaltshilfe. Weil es liegt einfach in unserer Natur, so solange es geht, eben selbstständig zu sein. Und man soll den oder man möchte den Eltern ja auch nicht alles abnehmen. Es geht nur darum, Hilfe anzubieten, zu sagen, ja komm, ich gehe mit dir einkaufen, sondern ne, und nicht, ich gehe für dich einkaufen. Das sind so Kleinigkeiten. Und ja, man braucht halt ganz, ganz viel Geduld, um da wirklich ja auch eine fremde Person mit einbinden zu können, bis, ja, ich sag mal, die Einsicht auch beim Pflegebedürftigen ankommt, ne? Was ja von ihm auch gar nicht böse gemeint ist.
Nee, genau das ist es. Jetzt fällt mir gerade ein ganz witziges Bild ein. Eingangs habe ich noch gesagt, die Rollen vertauschen irgendwann. Als Kind wird man dann zum Verantwortlichen ein bisschen der Eltern. Ich erinnere mich noch, dass meine Mutter früher immer gesagt hat, dein Zimmer sieht aus. Und ich habe das gar nicht so empfunden. Ich fand das gar nicht so schlimm. Und ich habe das auch nie so empfunden, als dass mich das in meinem weiteren Leben total beeinträchtigt. Und ähnlich kann man es ja eigentlich jetzt sehen. Also, wie haben die Eltern damals gehandelt? Haben die dann das eigene Zimmer aufgeräumt oder haben sie es einfach gelassen? Und man kann heute darüber sagen, es hat mir gar nicht geschadet, dass die mich auch meinen Weg als Teenie haben selbst gehen lassen. Vielleicht kann man das so ein bisschen mit einfließen lassen. Aber weißt du, es ist halt so, jetzt sagt man das hier so, während wir diesen Podcast aufzeichnen. Ich bin tatsächlich selber in dieser Situation gewesen, mein Vater schwer krank und hatte auch eine totale Wesensveränderung. Und da für mich immer selber zu überlegen, wie weit gehe ich das mit, wie viel lasse ich mir gefallen, ach, das ist ja auch so ein ganz schwerer Punkt, oder? Was kommt da auf dich zu in deinen Coachings, in den Angehörigen, die mit dir darüber sprechen?
Ja, es ist immer wieder auch die diese Gratwanderung zwischen den Erwartungen, die ich immer noch habe, wie meine Eltern zu sein haben oder wie sie bisher waren und das, was, und der Wunsch nach Anerkennung. Das ist so das ganz große Thema. Wenn zum Beispiel jetzt schon die Wesensveränderung mit dabei ist, dann hilft es am ehesten, sich über die Symptome der Krankheit wirklich zu informieren und zu sagen, okay, das ist jetzt vielleicht die Demenz oder ne, welcher Teil auch immer, der jetzt dieses Verhalten hervorruft. Da hilft zum Beispiel der Satz zu sagen, okay, unter welchen Umständen würde dieses Verhalten einen Sinn ergeben? Also warum ist derjenige jetzt gerade so aufgebracht oder so oder fragt zum 50. Mal, ah, wo ist denn jetzt meine Krankenkassenkarte und mein Führerschein? Der muss jetzt sofort, du hast sie mir geklaut. Und da zu verstehen, ja, da liegt dieser Wunsch dahinter, das Leben im Griff zu haben weiterhin und eine Struktur zu finden. Und durch dieses Verständnis kann man einen Schritt zurücktreten, meistens, und sagen, okay, das ist jetzt nicht so, wie ich es gerne hätte, aber das ist jetzt ein Teil der Krankheit oder der Erkrankung der Eltern.
Ja, und dann halt auch eben immer so die Frage, und jetzt kommen wir eigentlich so zu dem, wo ich immer gedacht habe, dieser Podcast kann eigentlich kein Wegweiser sein. Der kann eigentlich ja keine Fachkompetenz ballen und den Menschen, die uns zuhören, sagen, so wird's gemacht, sondern es gibt 10 Fälle und 10 Fälle oder Familiengeschichten sind komplett unterschiedlich. Deswegen müssen wir mal so einzelne Szenen einfach durchsprechen, auch wenn die sehr individuell sind. Aber genau das ist eben die Sache. Wann darf ich denn als Sohn oder Tochter sagen, ey, so weit gehe ich nicht? Und wie bringe ich das meinen Eltern bei? Also was kommt da in den Coachings so auf dich zu? Was hörst du für Geschichten und inwiefern, wie groß ist die Bandbreite?
Oh, die Bandbreite ist von meine Mutter verbietet mir, dass ich mich mit meinen Freundinnen treffe, ne? Bis hin zu am besten, du musst jetzt bei mir einziehen, so. Oder ich ziehe jetzt zu dir, ne? Sowas. Oder aber auch ganz subtile Sachen, so, ja, wie siehst du denn wieder aus? Und hast jetzt immer noch keinen Partner, ne? So Sachen, die
Ja.
einen dann auf die Palme bringen, die jetzt
Ja,
gar
und
nicht stimmen,
richtig, richtig
ne?
wehtun können, ne?
Richtig, genau, ja. Und bei alt oder eben auch wirklich teilweise das Gefühl, bösartiges Verhalten oder misstrauisch oder das war schon immer stressig miteinander und missgünstig. Da gibt es vieles. Und was aber so der Schirm über allem ist, also um ja wirklich für alle auch was zu haben, ist die Frage, die bei mir immer im Fokus steht, warum kümmerst du dich? Warum kümmerst du dich um deine Mutter und deinen Vater? Und da gibt es nicht nur eine Antwort. Und die Frage kann man auch mal mit sich mitnehmen und sich auch mal mit mehr, mal ehrlich beantworten und mal drüber reflektieren. Weil das eine ist ja oftmals, naja, weil ich vielleicht kommt, weil ich es muss, weil es von mir verlangt wird, ich bin die Einzige, ich bin die Tochter, ich wohne in der Nähe, ne? All diese Dinge, die so dieses Pflichtgefühl sind, wird ja von mir verlangt, meine Mutter will das. Oder gibt es auch Gründe, ich möchte gerne was zurückgeben, ich möchte Dankbarkeit zeigen, für meine Familie auch ein Vorbild sein und möchte einfach die Zeit so gut wie möglich miteinander verbringen. Und ich versuche immer, ich rate immer, das zu finden, den Freiwilligkeitsgrad. Also je freiwilliger man das macht, umso mehr Energie ist frei wirklich für die eigentliche Aufgabe. Und sich zu sagen, ja, ich möchte das machen, weil es zu meinen Werten gehört und mir wichtig ist, dann hat das eine ganz andere Qualität, als zu sagen, na, ich muss es ja, sonst keiner da und mein Vater verlangt das von mir.
Also gerade dieses was zurückgeben, ne? Weil die Eltern, die einem früher vielleicht keinen Wunsch abgeschlagen haben, die eben Grenzen gegeben haben, die mich als Tochter, als Sohn zu dem gemacht haben, was ich auch bin. Und das ist ja noch die Voraussetzung, sage ich mal, über die wir jetzt sprechen, da war alles toll. Also man hatte eine gute Kindheit, ein gutes Verhältnis zu den Eltern, dennoch umso schwieriger, finde ich, da für sich den richtigen Weg zu finden. Aber deswegen sprechen wir ja auch drüber. Ich weiß nur, meine Mutter hatte dieses tolle Verhältnis zu ihrem Vater und sie hat ihn gepflegt. Und für sie war es immer, es war immer ganz schwierig. Es war immer ganz traurig, wegzugehen, ihn dann doch alleine zu lassen, obwohl sie alles wirklich ganz toll gemacht hat. Gibt es da einen Tipp, dass man sagt, naja, 2-3 Stunden neben einem Fulltime-Job, neben Kindern und Haushalt ist okay? Oder ja, wie geht man da am besten vor für sich selber?
Da ist zum einen die Frage auch zu sagen, okay, ziemlich mal zu erkennen, nicht alles, was ich leisten kann, muss ich auch tun. Ja? Also da wirklich mal ganz klar, es gibt auch Grenzen für einen selber. Wichtig ist, für sich selbst zu schauen, wie kann ich mir Gutes tun? Und ich glaube, der wichtigste Punkt darin ist, darf es mir gut gehen, wenn es anderen schlecht geht? Ja, das ist so ein ganz großes Thema.
Ich nehme an, dahinter steht die Antwort ja mit 5 Ausrufezeichen, oder?
Unbedingt heißt die Antwort.
Auf jeden Fall.
Ja. Genau, ja. 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 Also ich habe das jetzt aus einer anderen Situation. Mein Mann hatte kurz nach der Hochzeit, mein damaliger Mann, einen schweren Verkehrsunfall, ist seitdem querschnittgelähmt im Rollstuhl. Und wir hatten, da hat sich auch das Leben von jetzt auf gleich komplett gewandelt. Wir haben super gut das zusammen hinbekommen. Wir waren zusammen tauchen und tauchen gelernt und waren bis bei den Paralympics in Südkorea im Rollstuhlcurling. Also ich als Teammanagerin, der als Nationalspieler. Also, und aber während der ganzen Zeit war es immer so, ich habe immer versucht und habe immer gelernt, dass es mir gut gehen muss. Denn der Umkehrschluss ist ja, wenn es mir schlecht geht, dann geht es dem anderen ja nicht besser. Ja? Also das ist so das, was man rational vielleicht versteht. Und da ist es so in kleinen Schritten. Ne? Also bei diesem Weggehen zum Beispiel sich sagen, okay, ich war jetzt hier in der Zeit, ne, und gehe jetzt erstmal und wie ne, bei deiner Mutter und ich gehe jetzt trotzdem und gönne mir was Schönes. So, ja. Also mit kleinen Schritten. Denn derjenige, von dem man dann weggeht, der wird nie sagen, ach ja, ist gut, jetzt mach's gut, sondern auch bleib da noch ein bisschen und mach noch. Ne? Also versucht mit kleinen Schritten für sich selbst zu sagen, ich mache das für mich, weil dann habe ich auch mehr Energie wieder.
Und ich muss dazu sagen, ich habe das eine öffentliche Sache über dich gehört und gelesen. Deswegen glaube ich, darf ich es ansprechen. Du hast es ja dann auch noch im positiven Sinne auf die Spitze getrieben, denn du hast dich dann auch eben nach 20 Jahren von deinem Mann getrennt. Mhm. Ich muss ehrlich sagen, das fällt vielen schon schwer, auch was man so im Umfeld sieht. Die sind halt ewig zusammen und eigentlich geht's beiden nicht so wirklich gut miteinander. Mhm. Und trotz dieses Schicksalsschlages, ne, und auch dieser Beeinträchtigung kleines Mannes, hast du dann gesagt, nein, also jetzt geht's mir dann nicht mehr gut und dann beendet man das eben auch, ne?
Ja, also wir haben beide eingesehen, dass es uns nicht mehr gut tut. Mhm. Also es war im gegenseitigen Einvernehmen, das auf alle Fälle. Es war schwer. Ich meine, jede Trennung nach so einer langen Zeit ist schwer. Also unabhängig von den Umständen. Und es war aber auch, es war der richtige Schritt. Und ist auch so, dass mein damaliger Mann, der kann sich auch selber versorgen und der ist auch gut versorgt und der kann auch sein Leben selbst, ne, in die Hand nehmen. Und natürlich war das nochmal ein weiterer Gedanke und das ist aber auch mir ganz wichtig, Mut zu machen für die Selbstbestimmung und zu sagen, ja, es geht hier um unser eigenes Leben und darum, dass es uns auch gut geht und dass es nicht unsere Aufgabe ist, uns für andere aufzuopfern. Weil das war von Anfang an wichtig, weil kurz nach der Hochzeit sagten dann alle, na, jetzt ist jetzt deine Pflicht als Ehefrau, jetzt musst du dich ja kümmern. Da ich sagte, no, no way, das ist nicht meine Pflicht. Wenn ich das mache, dann mache ich das aus Liebe, weil ich das möchte und weil wir zusammen sind.
Ja, das ist ein wirklich sehr wichtiger Faktor, glaube ich. Wobei
Das ist
ein
wieder diese gesellschaftliche Erwartungshaltung. Jetzt das sind deine Eltern, jetzt ist man verheiratet, man muss sich umeinander kümmern, aber sehe ich das wie sie, man macht das ja, weil man es möchte, ne? Und nicht weil die Gesellschaft es erwartet. So sollte es
Genau.
sein.
Und allem voran ist eine Selbsterkenntnis oder mit sich selber einfach mal ins Reine kommen und zu überlegen, was tut mir gut, was kann ich geben und das dann eben auch klar zu kommunizieren. Das fällt ganz vielen schon im normalen Alltag schwer. Deswegen ist das, glaube ich, auch ein Lernprozess. Jetzt mal in die Runde, Herr Lücke, haben Sie Geschwister?
Ja, ich hab einen Bruder.
Okay, also Sie dürfen gerne zum Thema beitragen, wenn es um Geschwisterkonflikte geht. Petra, wie ist es bei dir?
Ich habe eine Schwester.
Okay, also ich habe keine Geschwister, dafür drei Kinder. Ich sehe also ständig drei Geschwister sich streiten, sich gegenseitig doof finden. Die finden sich auch toll, aber die haben Konflikte. Und was da tatsächlich ganz oft zu hören ist, wo wir eigentlich nur den Kopf schütteln können, der wird ungerecht behandelt, die wird bevorzugt, der hat viel mehr davon und so weiter und so fort. Das ist jetzt niedlich, ja, im Kindesalter. Und als Eltern guckt man drauf und ich kann mir vorstellen, dass das ganz grauenhaft ist, und dass man auch diese Kindheitserfahrungen, die gravierend sind, Petra, dann mit in diese Pflege der Eltern reinzieht und dass da das nochmal alles wieder hochkommt, oder?
Ja, also das kann teilweise die Pflege so stark belasten oder sich das Kümmern um die Eltern, dass die ganze Energie, die man hat, drauf geht darauf, sich darüber aufzuregen, wie die Geschwister sich verhalten oder was sie machen, was sie nicht machen, nicht genug, oder sich einem gegenüber verhalten, ne? Zu sagen, pff, mir ist ganz egal, was du machst, ich bin hier draußen oder ne, also und auch gar nicht gesehen wird, was derjenige macht. Ja, du hast ja eh nichts zu tun, du kannst ja eh vorbeifahren. Also diese, und es geht immer um die Anerkennung. Es geht dabei immer vor allen Dingen erstmal um die Anerkennung. Und ganz vieles ist aber auch von den Eltern schon quasi so vorbestimmt gewesen, in die Wiege gelegt worden.
Dass so der Sohn ist der Prinz und die Mädels, die lernen schon mal im Haushalt oder so?
Die Prinzenrolle der Söhne, ja. Also ganz klar, als wir, also ne, als diejenigen, die jetzt damals auf die Welt kamen und die sich jetzt um ihre Eltern kümmern. Wenn es der Sohn war, oh, ein Sohn, ein Stammhalter. Und bei den Mädchen war es, oh, ein Mädchen. Aber wenigstens ist es gesund.
Oh Gott, ist ja grauenhaft eigentlich, ne?
Ja, aber diesen Spruch kennen wir alle. Ja, und das ist der Punkt. Da fängt es schon an. Ne, also das, und das meine ich eben auch, der Lücke, ne, mit diesem automatisch in diese Rolle rein. Da können wir hier, indem wir als erwachsene Kinder gar nichts dafür erstmal, sondern das war damals der Standard.
Das war normal einfach,
Das
ne?
war das Normal. Und so wurden auch dann war auch die Erziehung. Den Söhnen wurden andere Aufgaben übertragen. Und die Schwestern haben den Söhnen auch Aufgaben abgenommen. So, ach komm, ich mach das, Bruder, du kannst das nicht. Ja, oder was weiß ich, dreimal den Teller fallen lassen beim Abtrocknen und schon ist man raus aus dem Job. Ja, und das geht bis heute. Da gibt es Tipps in Foren, wo dann die Männer sagen, ach, einfach mal ein rotes T-Shirt in die Weißwäsche und dann brauchst du auch nicht mehr dich um die Wäsche kümmern. Also, ich
Ja,
weiß, ja, ne, aber das ist.
können meine Kinder auch ganz gut. Ich mache es mal falsch, aber wie gesagt, dann macht Mama das nachher selber. Aber wie gesagt, das ist im Kindesalter, das ist nochmal was anderes. Ich kann mir das vorstellen, dass das also wirklich Wahnsinn ist unter Geschwistern. Hast du, Petra, in deiner Beratung auch Geschwisterpaare, die irgendwie in Konflikten sind? Oder kommt da immer nur einer, der sagt, ich brauche jetzt ein Coaching, ich muss mich stärken lassen?
Also ich habe auch schon so Dreierkonstellationen zum Beispiel, ne, wo wir dann sagen, okay, wo eine gesagt hat, komm, wir müssen jetzt mal ein gemeinsames Gespräch führen. Und das ist ja schon mal toll, wenn die Geschwister so in der Lage sind, sich zu dritt überhaupt mal zusammenzusetzen. Und da ist es aber auch ganz klar, die eine sagt, nein, ich kann nur das leisten und ich halte mich ansonsten raus und die andere macht mehr. Und da geht es mir immer darum, auch diese Anerkennung wieder hervorzurufen. Und da ist so meine Lieblingsmethode die Wertschätzungsdusche. Das ist geht besonders gut, also bei drei Geschwistern, eine sitzt mit dem Rücken zu den anderen beiden und die anderen beiden reden hinter deren Rücken nur Gutes über sie und sagen, was sie alles toll finden und sagen, wie toll, dass sie sich kümmern und dass sie das machen und da sind. Und dann wird getauscht. Das ist eine wunderschöne Übung.
Das ist ja wieder was für mich. Ich muss schon einmal kräftig Luft holen. Ach, das ist wirklich schön. Aber ich sag mal, da kann man, okay, wenn die drei Geschwister jetzt bei dir sind, dann haben die ja auch alle den Willen. Die wollen ja auch alle irgendwie ein Konstrukt werden mit den Eltern gemeinsam, was funktioniert. Aber wie ist denn das? Gibt's auch, ach so, wenn diese Anerkennung vielleicht nicht kommt, kann ich mich selber auch loben und anerkennen? Hilft das, wenn ich es von den anderen nicht kriege? Oder nur zum
Teil? Das darfst du probieren, na klar, das ist doch super, natürlich. Man kann es ja auch mit Freundinnen oder sowas probieren oder mit Freunden einfach. Ne? Diese Übung geht ja immer. Das ist einfach schön. Ja?
Ach toll. Aber selber loben und sich selber immer nur sagen, ach, ich mache das ganz toll, ich glaube, das hilft auch nicht auf Dauer, oder?
Deswegen ist es von außen einfach schöner.
Also die, wie hast du es genannt? Aufmerksamkeits-
Wertschätzungsdusche.
Ach, ist das schön. Also das schreibe ich mir direkt auf und allein das Wort zu lesen, finde ich schon schön.
Jetzt weiß ich, was heute Mittag bei Ihnen zu Hause gemacht hat.
Ja, alle zwingen, sich mit dem Rücken zu mir zu setzen und sich gut über mich zu unterhalten. Aber es ist wirklich schön. Also an dem Gedanken bleibe ich noch ein bisschen hängen. Aber dennoch in der Beratung, Petra, welche Gründe gibt es denn für Geschwister, wenn jetzt die anderen Geschwister sagen, ich kann die Pflege der Eltern nicht wahrnehmen, weil? Gibt es da Gründe, die mehr akzeptiert werden und welche, die weniger akzeptiert werden?
Es sind einfach viele, die sagen, ich kann mich nicht kümmern, weil ich bin zu weit weg. Ich habe ja die Kinder, ne? Das ist dann immer so, ja, die sind irgendwie da. Oder ich muss mich um einen Mann kümmern oder ich habe die Arbeit. So, das sind ja nur die Gründe. Aber eigentlich geht es ja darum, um dieses Unverständnis, dass jemand sagt, warum sieht er denn nicht, was zu tun ist? Also es geht ja auch darum, wenn jemand sich zum Beispiel mehr kümmert, dass er dann aber auch nicht die Anerkennung bekommt, sondern oftmals haben Geschwister, die weiter weg wohnen, dann ja auch ein bisschen schlechtes Gewissen vielleicht, weil sie sich nicht kümmern, ne, wenn sie das nicht machen. Und kommen dann, schaffen es aber nicht, dann zu sagen, du, das tut mir leid, wie kann ich dich unterstützen? Ich sehe dich, Schwester oder Bruder. Die kommen dann eher an, mal wieder reingeschneit und sagen, ah ja, okay, du musst es anders machen und das hast du falsch gemacht und wie kommst du denn dazu? Dann vielleicht auch noch so jemand, der so alle 6 Wochen da ist und sagt, okay, ich weiß gar nicht, was du hast. Also bei mir ist Mutter total klar, ja, und du übertreibst ja total. So. Mhm. Und die Mutter, die dann vielleicht sagt, oh, rat mal, wer da war, dein Bruder, ja, und die Schwester ist jeden Tag da, denkst du, ja, klasse. Also da ist es wichtig, dass die Geschwister untereinander diese Anerkennung ihrer Leistung sich gegenseitig anerkennen für die Leistung. Und es gibt aber auch Fälle, wo es wirklich so krass ist, wo man sagt, da ist überhaupt gar kein Miteinander. Wenn jemand sagt, okay, ich will auf alle Fälle, Mutter muss jetzt sofort ins Pflegeheim, weil man weiß, sie möchte gern, dass ihr erwachsener Sohn da jetzt einzieht in die Wohnung. So. Mhm. Ja? Also auch da gibt es richtig krasse Fälle. Und da muss man wirklich für sich selber schauen, was sind die Wünsche der Eltern, der Versorgungswünsche auch, also nicht nur die Erwartungen, sondern wie möchten sie ihren Lebensabend leben? Möchten sie gern zu Hause versorgt sein oder in einem betreuten Wohnen oder ne, also was da die Wünsche sind. Und dass das auch in der Vorsorgevollmacht und mit der Patientenverfügung festgelegt ist, damit die Geschwister zumindest eine Idee haben davon.
Ja, ich Absolut, bin ich voll bei Ihnen. Was ich denke, was vielen oder was bei solchen Geschwisterkonflikten oft fehlt, ist die Sicht des anderen, sich da einfach mal reinzuversetzen. Wie geht es demjenigen damit? Wie geht es dem, der täglich da ist mit der Pflege? Wie geht es ihm auch, wenn solche Aussagen von den Eltern kommen? Ach, dein Bruder war da, den habe ich ja ewig nicht gesehen. Dass ja der Elternteil das vielleicht auch gar nicht böse meint, weil man den anderen ja halt täglich sieht oder alle zwei, drei Tage, ne?
Ja, ich glaube, es ist eine Mischung aus ganz, ganz wahnsinnig vielen Dingen. Petra, schafft man das, so einen Reset-Knopf zu drücken, also die Vergangenheit, die Kindheit einfach ad acta zu legen und in dem Moment sich an einen Tisch zu setzen und zu sagen, so, das ist unsere gemeinsame Aufgabe, wie lösen wir? Funktioniert das wirklich aus deiner Erfahrung heraus oder kommen doch immer die alten Kamellen noch zum Vorschein? Und wenn ja, wie überwindet man das vielleicht?
Ich glaube, es ist wichtig, sich mal bewusst zu machen, dass dass viele der Konflikte, die man aktuell hat, aus der Kindheit kommen, dass die alten Rivalitäten wieder hervorkommen. Dieses, okay, ich zeig's euch endlich mal. Ne, ihr habt alle studiert und ich war die kleine Dumme und jetzt zeige ich es euch mal und bestimme hier, um was es geht. Ja, oder mache hier so viel und endlich, ne, nach all den Jahren will ich endlich mal ein Dankeschön von euch. Wenn man erstmal versteht, woher das kommen kann, nicht die einzelnen Punkte und in die Tiefe, aber dass das überhaupt eine Auswirkung hat, auch heute, ist wichtig. Und auch zu erkennen, zu erwarten, dass man immer noch erwartet, die Eltern sollen das einsehen, dass diese Erwartung sich nicht erfüllen wird in wenn man das jetzt 50 Jahre lang versucht hat. Ja? Also, dass ich doch auch was wert bin und so. Es wird von den Eltern nicht kommen, sondern da ist es wichtig, dass man mit sich selber und mit den Geschwistern darüber sich austauscht. Oder wenn es mit den Geschwistern nicht geht, sich auszutauschen, dann mit sich selber zu sagen, okay, das sind die Strukturen, das ist historisch gewachsen bei uns in der Familie und ich gehe jetzt anders damit um.
Herr Lücke, wie ist denn das? Also kommen Menschen auf die Pflegekasse der KKH beziehungsweise auf das Pflegekompetenzzentrum, auf Sie und Ihre Kollegen auch mit dieser Geschichte Anerkennung auf Sie zu? Oder ist das rein fachlich, was man da bespricht? Wären Sie da auch die richtigen Ansprechpartner?
Ja, auf jeden Fall. Allein um sich als Gesprächspartner ja anzubieten, dass sich derjenige, der vielleicht den Hauptteil der Pflege bringt, auch einfach mal ja den Frust von der Seele reden kann, ne? Weil das hilft ja auch schon ganz, ganz vielen. Ich hatte jetzt bisher noch keinen Fall, wo es rein nur um Familienkonflikte, um Geschwisterkonflikte gegangen ist, aber viele Fälle, wo es ein Teil davon war. Weil wir als Pflegeberatung gehen ja eher auf unsere Versicherten, auf die Angehörigen zu, wenn eine Akutsituation vorliegt. Also jemand ist gestürzt, kommt aus dem Krankenhaus, hat eine Gesundheitsveränderung und sie wissen einfach nicht weiter, was hat man für Möglichkeiten, was kann man machen. Und dann berät man halt darüber und ja, man muss ja auch erstmal ein Vertrauensverhältnis aufbauen. Und wenn das gegeben ist, dann kommt es oftmals, dass ja, Familien oder ja, Bruder, Schwester, mit solchen Themen auch auf einen als Pflegeberater zukommen. Und da stehen wir dann natürlich auch als Ansprechpartner zur Seite, klar.
Gibt es da tatsächlich so ein, zwei Angebote, die Sie mal so aus der, wie sagt man, aus der Hüfte ziehen, ist jetzt nicht richtig, die Sie so, die das Ass aus dem Ärmel ziehen können?
Es kommt immer auf die individuelle Situation an. Wir haben ja vorhin schon gesagt, jeder Fall ist anders, jeder geht da anders mit um. Oftmals geht es um Themen der Entlastung, was man sich überfordert fühlt, wo man einfach sagen kann, ja, wir haben einerseits, wenn fremde Hilfe zugelassen wird, haben wir viele Möglichkeiten, sei es im Rahmen der Entlastungsleistung oder der Verhinderungspflege, oder was wir auch schon mal anbieten, wenn es der Wunsch ja, der pflegenden Person ist, dass man auch ja, Möglichkeiten wie Selbsthilfegruppen oder sowas anbietet, dass man einfach ins Gespräch kommt mit anderen Leuten, die in derselben Situation sind. Ne, da, wo wir auch wieder ja, ich sag mal, beim Thema Anerkennung sind, die Leute können es besser nachvollziehen, was man in der Pflege leistet, als vielleicht der Bruder, der 500 Kilometer weit weg wohnt.
Absolut. Petra, ich glaube, du warst es. Du hattest es eben kurz angesprochen, dass es auch gewisse bürokratische Dinge gibt, über die man einfach sprechen muss. Es geht ja nicht nur um die physische und psychische Pflege und das Kümmern. Hast du da so ein paar Worte, wenn Sie uns hier zuhören, dass Sie sich vielleicht so ein paar Sachen mitschreiben können, um die man sich kümmern sollte und muss?
Also wichtig wäre schon, dass es eine Vorsorgevollmacht und eine Patientenverfügung gibt, von den Eltern ausgefüllt. Und im Idealfall ist es so, dass aber das müssen ja die Eltern entscheiden, ne, wem sie dieses Vertrauen geben. Weil wenn zum Beispiel drei Geschwister sind, wäre es gut, wenn alle drei auch bevollmächtigt würden und um es praktikabel zu machen, jeder auch für sich selbst entscheidungsfähig sein. Ne? Dass nicht alle drei sich abstimmen müssen jedes Mal, weil das von der Handlungsfähigkeit schwieriger ist. Ne? So. Es gibt auch Fälle, und da fängt es dann nämlich schon an, wenn die Eltern sagen, nein, nur einer bekommt die Vollmacht. Ja? Das ist ja eine Entscheidung der Eltern. Und das kann zu so einer Schieflage führen innerhalb der Geschwister. Ja, dass ihr sagt, naja, du hast die Vollmacht, ich kümmere mich nicht. Ne? Die Eltern haben doch dir am meisten vertraut und mir nicht. Das steht ja dahinter. Also brauche ich mich ja nicht kümmern. Dann mach du. Ja, also das ist so ein Punkt, wo man sich drüber bewusst sein muss. Ich hatte schon Fälle, wo einer sagte, naja, ich habe die einzelne Vollmacht und ich weiß gar nicht, warum meine Geschwister sich da so komisch verhalten und hat gar nicht gesehen, was das für eine Dynamik dahinter ist. Mhm. Ja.
Also auch in dem Fall, es ist so oft in diesen Pflegethemen, die wir in den Podcasts besprechen, finde ich, reden ist in dem Fall dann Gold und nicht Silber, ja. Also dass man wirklich Bedürfnisse, Wünsche, Dinge, die man nicht möchte, einfach offen kommuniziert mit den Eltern und in dem Fall eben auch mit den Geschwistern. Ja, also Patientenverfügung und Vollmachten, ein ganz wichtiges Thema. In Sachen Finanzen, Petra, noch irgendwas, auf das man achten sollte?
Also es ist gut, mit den, also grundsätzlich mit den Geschwistern so eine Familienkonferenz zu machen. Und ich empfehle auch sehr einen regelmäßigen Austausch. Gerade wenn es vielleicht jetzt im Moment noch alles so einigermaßen okay ist auch. Sagen, einmal im Monat treffen wir uns, machen wir einen Zoom-Call oder telefonieren zusammen und schauen einfach reihum, wie es bei dem anderen gerade ist und wie auch der Eindruck ist, wie geht's den Eltern. Ja, jeder hat da ja einen anderen Eindruck, jeder hat auch eine andere Beziehung zu den Eltern. Ne, die eine bekommt vielleicht mehr die emotionalen Sachen gesagt und bei den anderen geht es mehr ums Praktische. Das ist ja so ein ganz typischer Familienalltag. Ne, jeder hat so seine Nische, um die er sich kümmert. Und da einfach in so einem Austausch zu sein, ist wichtig. Und auch zu sagen, okay, wenn jemand eine Aufgabe übernommen hat, immer wieder auch zu fragen, passt das noch für dich? Ist das okay? Oder wird das zu viel? Also wenn einer sagt, klar, mache ich den ganzen Schriftkram, ist überhaupt kein Problem. Aber wenn es dann immer mehr wird und immer mehr, dann auch zu sagen, okay, wie können wir uns neu aufteilen? Also überlegen, welche Aufgaben kommen auf uns zu, wie ist der Stand? Und wirklich versuchen, so eine gemeinsame Linie zu finden.
Und vielleicht nochmal so als kleine Frage, kann man das Ganze auch als Chance sehen, als Familie nochmal zusammenzuwachsen, auch wenn es vorher vielleicht nicht so der Fall war? Oder ist das zu blumig ausgedrückt, die Vorstellung zu?
Bisschen Pilcher kommen wieder durch. Ja, ne? Siehst du? Nein, gar nicht. Also die Hoffnung gebe ich sowieso nie auf.
Ja, ja? Okay.
Also es kann wirklich dazu führen, einen neuen Blick auf sich und auf die Geschwister zu bekommen. Also eine erwachsenere Rolle, erwachsenes Miteinander. Es kann aber auch sein, und das ist in den ganz heftigen Fällen, dass ich meinen Klienten rate, okay, wenn es wirklich so ist, dass es richtig an so ein Mobbing rangeht, ja, durch die Geschwister, dann stell dir vor, du wärst Einzelkind. Und was würdest du dann tun? Ja. Also das ist wirklich so, auch das gibt es an Fällen. Ne? Mhm. Wo so ungerecht ist, wo dann auch die Eltern quasi nur der einen Tochter und deren Kindern alles so viel Geld hinterher schmeißt, ne, und die andere Tochter überhaupt gar nichts bekommt, so wieder von den Eltern, um auch da zu sagen, okay, das ist jetzt die Entscheidung der Eltern, ich kann das nicht, wenn die Schwester nicht meint, sie könnte mich auch unterstützen oder mir einfach einen Teil auch zukommen lassen auf diesem Wege, dann versuche ich, das nicht zu akzeptieren, sondern anzuerkennen, dass die Situation so ist. Das ist ganz wichtig, ist mir ganz wichtig. Anerkennen, so ist es jetzt und jetzt schaue ich, wie ich damit weitergehe.
Und Sie sind einfach nicht allein. Also man kann sprechen, wir haben gerade von Thorsten Lücke schon gehört, das Pflegekompetenzzentrum der KKH ist für Sie da. Da kann man anrufen und kann gucken, wer kann mir am besten wie weiterhelfen. Auch emotional, das haben wir eben auch besprochen. Für mich bleibt hängen, Warum pflege ich? Eine ganz wichtige Frage, die ich mir selber stellen sollte. Dann dein Satz, Petra, je freiwilliger das Kümmern ist, desto besser kann man eigentlich ja die Energie nutzen. Und nicht alles, was ich kann, muss ich tun. Ich glaube, ein ganz toller Satz, der nicht nur in dem Bereich Pflege gilt und mein Lieblingswort des Jahres 2023 jetzt schon, die Wertschätzungsdusche, also ganz, ganz großartig. Geschwisterkonflikte beim Pflegen der Eltern, das war ein tolles Thema, ein emotionales Thema. Und ich gebe gerne das letzte Wort an Sie, Herr Lücke, und an dich, Petra. Herr Lücke, wollen Sie anfangen? Gibt es noch ein persönliches Fazit? Oder ein
Ja, also ja, mein persönliches Fazit würde ich eher sagen, weil ich finde es ganz, ganz wichtig, dass es einem selber gut geht, ne? Auch wenn es den Eltern vielleicht schlecht geht. Das ist für mich so, was ich hieraus mitnehme, was ein ganz, ganz wichtiger und wertvoller Punkt ist.
Petra, das letzte Wort für dich.
Also nicht die Expertin sein zu wollen für die eigenen Eltern, ja, gerade bei den, wenn es um die Geschwister geht, und wirklich es darf mir gut gehen, auch wenn es den anderen schlecht geht. Und dann habe ich mehr Energie für alle.
Ganz toll. Ich danke ganz herzlich Thorsten Lücke vom Pflegekompetenzzentrum der KKH und Petra Wieschaller, Angehörigencoach und Autorin. Schön, herzlichen Dank.
Danke auch. Tschüss.
Dankeschön. Tschüss.
Gut gekümmert, Ihr KKH-Podcast rund ums Thema Pflege.